Zeiten der Anbetung können einen nicht kalt lassen, gell? Da wird einem warm. Von innen her. Aber ich denke, heute ist es auch äußerlich warm. Das ist heute eine der Verkündigungen, die ich so nie liebe, wenn ich morgens erst aufstehe zwischen 4 und 5 und noch keine Predigt habe und die erst am Morgen zustande kommt. Das ist nicht etwas, was ich gerne habe. Es geschieht ganz, ganz selten, aber dieses Mal ist es wieder so geschehen, tatsächlich. Ja. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er mir dann doch, und wenn es manchmal am letzten Drücker ist, etwas gibt und mich nie leer lässt und seine Quelle nie versiegt und er immer überreich gibt. Und wollen sehen, was er uns heute zu sagen hat. Ich bleibe noch einmal bei diesem Thema, erneut bei diesem Thema, das zurzeit unser ganzes Land, ganz Europa und auch die ganze Welt bewegt. Und wir sind hier mitten dabei, mittendrin. Und wir erleben ja ständig, dass die Meinungen und Sichtweisen diesbezüglich auseinandergehen, von ganz rechts bis nach ganz links und viel dazwischen. Wir erleben eine große Hilfsbereitschaft in unserem Land, aber auch zunehmend Widerstände. Und wir sind natürlich nicht blauäugig, sondern wir wissen schon, dass das, was jetzt geschieht, einmal unser Land verändert und dass das nicht einfach sein wird. Ganz bestimmt nicht. Und wir werden auch Probleme zu überwinden haben. Ich glaube aber, dass es für uns als Christen wesentlich ist, dass wir eines Teils erdverbunden sind und die Dinge auch von dieser Warte her beurteilen können und eben nicht blauäugig sind, aber gleichzeitig auch, dass unsere Blickrichtung zu dem geht, der Himmel und Erde geschaffen hat und der alles in seiner Hand hat und der uns gemacht hat und jeden, der lebt, gemacht hat und der weiß, was er tut und an dessen Hand alles vorbei muss. Und dass am Ende nur geschieht, was in den Plänen Gottes zur Vollendung kommen soll. Stimmt? Davon sind wir überzeugt. Und es macht uns ruhig. Und es zeigt uns auch unseren Platz in dieser ganzen Situation, den wir einnehmen als Christen, als solche, die schon das lebendige Wasser gefunden haben. Und wir wollen einfach Leute sein, die auch sagen, dort in der Wüste gibt es eine Quelle. Eine Quelle, die ein Wasser hat, das ins ewige Leben fließt. Und wir durften von diesem Wasser trinken. Und jeder Mensch darf und soll von diesem Wasser trinken. Und auch das wollen wir weitergeben. So, wir wissen mittlerweile, 50 Millionen Menschen sind momentan weltweit auf der Flucht. 50 Millionen Menschen. Und zigtausende sterben dabei und verlieren ihr Leben. Viele von ihnen im Meer, weil sie in Booten unterwegs sind, die nichts anderes sind als Seelenverkäufer, mit denen sie jämmerlich untergehen. Andere sterben in Lastwagen, ihr könnt euch erinnern, vor nicht langer Zeit, hier vor unserer Haustür in Österreich, in der Nähe von Wien, in einem Lastwagen, wo sie wie Tiere zusammengepfercht erstickt sind, elendlich erstickt sind, muss man sagen, ja. Kleine Kinder, Männer und Frauen. So, andere wiederum, die bleiben einfach liegen, wenn sie nicht mehr können. Auch das gibt es. Männer, Frauen und Kinder laufen buchstäblich um ihr Leben, weil sie es dort, wo sie waren, verlieren werden. Und niemand war da, ihnen zu helfen. Niemand. Für sie ist ihr eigenes Land ein Land ohne Hoffnung. Ihre eigene Heimat, eine Heimat ohne Zukunft. Ihr Leben dort ohne Perspektive und die Bedrängnis ist so groß, dass sie keinen Ausweg mehr sahen, als den zu fliehen, um woanders Zuflucht zu finden. Wer zu schwach ist, selber zu gehen, wer vielleicht krank ist, sich selber nicht helfen kann oder zu alt ist, der muss, wenn ihn niemand mitnimmt, natürlich zurückbleiben, bleibt dort. Und diejenigen, die sich aufmachen und es nach Europa schaffen, die kommen oft nach einer langen Odyssee in unserem Land an. Oftmals nach monatelangen oder teilweise nach jahrelangen Strapazen. Wir hatten auch schon und haben auch Leute hier, die Jahre unterwegs gewesen sind. Allein und auf sich gestellt haben sie diese Leute, diese Menschen, die das tun, haben sie lieber auf diese Weise ihr Leben riskiert, um es vielleicht zu retten, um nicht weiter in der Heimat ständig in dieser Todesbedrohung zu leben, ständig in Angst und Schrecken versetzt zu sein, in ständiger Lebensgefahr, ohnmächtig der Dinge zu harren, die da kommen. Lieber haben sie sich aufgemacht und sind geflohen. Meine Frage ist, wie groß muss die Bedrängnis sein, dass ein Mensch aus seinem Land, aus seiner Heimat, aus seinem Haus, aus seinem Erbe flieht? Wie groß muss diese Not sein, dass das geschieht? Kannst du dir vorstellen, dass du fliehst aus deinem Haus, aus deinem Dorf, aus deiner Stadt, aus deinem Land, in irgendein Land hinein, das du nicht kennst, nur weil du dir erhoffst, dort wird es besser sein. Alles aufzugeben, nichts mitnehmen zu können, ohne alles loszuziehen. Welch eine Bedrängnis und welch eine Not muss dahinter stehen, dass das ausgelöst wird. Ich war auch mal ein Flüchtling, weiß nicht, ob ihr das wisst. Doch, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ich floh mit 16, ich war einen Tag 17, aus meinem Elternhaus, weil es nicht mehr auszuhalten war. Mein Vater war so dermaßen gewalttätig, hat meine Mutter geschlagen, dass sie aus allen Körperöffnungen geblutet hat. Und das letzte halbe Jahr, bevor ich floh, schlief ich nur noch mit einem offenen Messer unter dem Kopfkissen, weil das hätte ich nicht weiter hingenommen. Ich floh als kleiner Bub aus einem kleinen Dorf im fränkischen Steigerwald in die große Stadt München. Das war die einsamste Zeit meines Lebens. Ich hatte niemand. Ich schlief im Winter mit dem Schlafsack unter einem Vordach eines Elektrizitätshäuschen der Stadtwerke. Ja. Und jetzt sage ich es mal, bei Menü und mehr wissen Sie es längst. Und ich habe mich wochenlang nur vom Klauen, von Lebensmittelklauen in Lebensmittelläden ernährt. Ja, jetzt wisst ihr, wer da vor euch steht. Eine so einsame Zeit damals, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, wie das war. Völlig allein. Aber die Leute, die jetzt zu uns kommen, die haben Schlimmeres erlebt. Schlimmes erlebt. Und wir haben teilweise Angst um unsere Turnhallen. Container werden angezündet, wie jetzt vor einigen Tagen in Bad Aibling, wo die Leute noch nicht einmal eingezogen waren. Ängste und Vorurteile werden geschürt. Ich finde das beschämend und eine Schande für uns. Wirklich. Ich habe mich wirklich gefragt, ein glaubensloses Volk bekommt Angst, weil es sich vor Andersgläubigen bedroht fühlt? Könnte schon sein. Und wir leben in einem glaubenslosen Land. Das ist das christliche Abendland, aber es ist christlich, wie rot, wie rötlich nicht rot ist und wie christlich nicht Christ ist. Christsein ist etwas anders wie christlich sein. Christsein ist gebunden an Christus, an den Erlöser, an den Messias. So, und deshalb frage ich mich natürlich, was ist mit uns? Was ist mit denen, die Jesus als ihren Retter anrufen? Der doch aller Menschen Retter ist. Wollen wir dem Bedrängten eine Zuflucht sein? Und nicht unsere Bedenken nur groß werden lassen, die wir auch bedenken, selbstverständlich. Ich sag's nochmal, wir sind ja nicht blauäugig. Der Gott jedenfalls, den wir verkündigen, der ist es. Er ist eine Zuflucht. Er ist die Zuflucht des Menschen schlechthin. 5. Mose 33, 27. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit. Das heißt, von allen Zeiten her, vor aller Zeit, ist Gott auch schon ein Gott der Zuflucht, zu dem man sich flüchten kann, zu dem man sich retten kann, bei dem man errettet wird. Er ist es. Jawohl. Er ist unsere Rettung. Jawohl. In Ruth 2, ihr könnt euch erinnern an Ruth, eine moabitische Frau, die nicht zum Volk Israel gehörte. Und sie verlässt ihre Heimat, sie folgt ihrer Schwiegermutter Ruth, weil sie auch von ihr, von dem Gott Israels gehört hat, der eine Zuflucht in der Not ist. Und sie verlässt ihr eigenes Land und nimmt diesen Gott an. Und Boas, der sagt dann Folgendes: Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vor dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Zuflucht. 2. Samuel 22, 3. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich Zuflucht suchte, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste, mein Retter und meine Zuflucht. Psalm 14, Vers 6. Hier spricht David. David war oft auf der Flucht. Er war oft bedrängt, hat oft nach Hilfe geschrien. Und er sagt, er bezeichnet sich hier als einen Elenden. Er ist elend, sagt er. Kein negatives Bekenntnis, es war die Wahrheit. Er ist nicht elend geworden, weil er das gesagt hat, sondern er war elend und deshalb hat er es gesagt. Und er sagt, die Pläne des Elenden wollt ihr zu Schanden machen. Aber seine Zuflucht ist der Herr. Jawohl, seine Zuflucht ist der Herr. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Psalm 31, neige zu mir dein Ohr. So er spricht Gott an und sagt, eilends errette mich. Gott höre mich. Und er war sicher, Gott hört ihn. Er war sicher, er wusste, dass Gott ihn hört. Weil Gott den Schrei des Herzens des Menschen immer hört und nie daran vorbeigeht. Jawohl. Eilends errette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Dieser Mann war in großer Not hier, aber er hat sich tatsächlich in Gott geborgen und geschützt, wie in einem Haus, das der Feind nicht betreten kann. Er sagt, wie in einem unzugänglichen Haus, um mich zu retten. Das ist Gott für ihn in Zeiten der Not. Ein unzugängliches Haus für den Feind, wo er trotz der Feinde ringsumher geschützt bleibt. Eine Zuflucht gefunden hat. Ein Haus, eine Burg, eine uneinnehmbare Festung. Psalm 46, 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Mensch, das ist etwas. Als Beistand in Nöten, jawohl. Wir alle haben Nöte. Nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass wir keine Nöte haben. Atheisten und Christen, Hinduisten und Buddhisten und alle anderen haben Nöte, haben Bedrängnisse. Aber es gibt nur einen Gott und ihn anzurufen, heißt es, dass er Beistand gewährt, dass er eine Zuflucht ist, meine Zuflucht und Stärke. Mensch, das brauche ich gerade dann, wenn ich schwach bin. Ich brauche einen Starken. Psalm 59, 17. Ich aber will singen von der Stärke, von deiner Stärke und am Morgen jubelnd deine Gnade preisen. Wann bist du das letzte Mal aufgestanden und hast jubelnd die Gnade Gottes gepriesen? Wann war das letzte Mal? Du stehst auf und jubelst sofort die Gnade Gottes, die da ist, um dich zu beschenken und zu führen und dir Raum zu geben für den neuen Tag. Und du bist begeistert. Ja. Denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Jawohl, jawohl. Psalm 62, 8. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. ist ein guter Vers, wenn wir mal drüber reden. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. In Gott ist seine Zuflucht. Das heißt, wenn er in Bedrängnis gerät, sucht er Schutz bei Gott. Und der Unfriede, der an ihn kommt, und Unfriede und Bedrängnis kann ganz enorm sein, dass du jeden Frieden verlierst. Dass du nur noch angstgesteuert bist möglicherweise. Und er sagt, hier ist die Zuflucht Gottes. Und er stellt sich hinein und er ist geschützt wie in einer uneinnehmbaren Festung. Der Feind mag noch toben außen herum, aber er lebt in dem Schutz Gottes und sein Herz kommt zur Ruhe und findet wieder Frieden. Wirklich. Und Frieden zu haben ist ein kostbares Gut, ihr Lieben. Wirklich. Kostbar. Psalm 143,9. Errette mich, Herr, vor meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Psalm 94,22. Der Herr wurde mir zur Burg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht. Psalm 62,9. Jetzt spricht er die an, die er ermutigen will, dass sie es ebenso tun. Und er sagt, vertraut auf ihn, Leute, alle Zeit. 62,9. Vertraut auf ihn, Leute, alle Zeit. Und schüttet euer Herz vor ihm aus, sagt er. Gott ist unsere Zuflucht. Die Zuflucht Gottes gilt nicht nur einigen besonderen, auserwählten Leuten. Die gilt nicht bloß irgendwelchen heiligen Leuten, sondern die gilt allen Leuten, jeder Mensch, der sich im Vertrauen zu Gott an ihn wendet, für den wird Gott zu seiner Zuflucht, weil Gott niemanden abweist. Niemanden. Und das ist ein interessanter Vers. Hier, Jeremia 16, Vers 19. Herr, meine Stärke und mein Schutz und meine Zuflucht am Tag der Bedrängnis, zu dir werden Nationen kommen von den Enden der Erde. Das wird geschehen, das geschah schon immer und es wird in Massen geschehen, dass sich der Mensch an den Gott seines Heils wendet. Viele werden kommen, viele. Ich fand es sehr interessant, der Gott Israels, ja, der ja der Gott aller Menschen und aller Zuflucht sein will, hat Israel befohlen, damals nach der Landnahme, hat ihnen befohlen, sogar für Totschläger Städte zu haben, wohin diese Leute fliehen konnten, vor dem Bluträcher, wenn sie jemand nicht mit Absicht erschlagen haben. Das kann ja passieren. Das kann ja sein, du hast ein Beil und vom Stiel rutscht plötzlich die Klinge und schlägt jemand anders an den Kopf und er fällt um und ist tot. So, und in diesen archaischen Gesellschaften, auch wie Israel am Anfang, war es üblich, dass man das gerecht hat, obwohl Gott sein Gesetz schon gegeben hat und sagt, das ist nicht drin. Bei mir nicht. Mein ist die Rache, sagt er. Ja? Blutrache gibt es bei Gott nicht. Aber in diesen Gesellschaften war das üblich und ist es teilweise heute noch üblich. Und jetzt musste derjenige natürlich fliehen vor den Bluträchern. Und Gott sorgt dafür, dass es Städte gibt, sogenannte Zufluchtsstädte, 6 an der Zahl in Israel, in die solche Menschen fliehen konnten. Und in diesen Städten waren sie unantastbar. Dort konnten sie nicht belangt werden. Dort gab es Rettung für sie. Ja. Sie waren in Sicherheit. Das Interessante aber ist, solche Zufluchtsstädte waren nicht nur für die Israeliten, nicht nur für sie, sondern für die Fliehenden aus allen Völkern, die dort wohnten. Und dort in diesem Bereich von Israel lebten viele Völker. Sie hatten ja auch nicht alle ausgerottet. Da war noch ganz viel verschiedenes Volk in diesem ganzen Gebiet. Und diese Zufluchtsstädte galten auch für sie. In 4. Mose 35, 15 heißt es, für die Söhne Israel und den Fremden und den Beisassen in ihrer Mitte sollen diese 6 Städte als Zuflucht dienen, damit dorthin jeder hinfliehen kann, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Fand ich interessant. Ja, wie Gott hier denkt. Und auch hier, man sieht eben ganz deutlich, Gott kümmert sich um solche, die verfolgt werden. Um ihnen Zuflucht zu geben. Das heißt, um ihnen selbst als Gott eine Zuflucht zu sein. Gott selbst ist unsere Zuflucht. Und dabei schaut er nicht, ob die Leute schwarz oder gelb sind, weiß oder rot. Das spielt alles überhaupt keine Rolle, weil er der Gott aller Menschen ist. Er ist der Gott aller Menschen, besonders der Bedrängten und besonders derer, die zu ihm fliehen und Zuflucht bei ihm suchen. Gott ist ein Gott aller Bedrängten und aller Menschen, die auf ihn bauen. So ist das. Hier hängt ein Kreuz. Dieser Raum wirkt da nicht sehr sakral, ja. Und wenn das Kreuz nicht hier wäre, wäre vielleicht gar nicht klar, um was es hier geht, ja. Aber dieses Kreuz ist etwas absolut Zentrales. Wir werden zukünftig auch in unserem Logo wieder ein Kreuz haben, ja. Ist absolut zentral. Das Kreuz ist ja das Symbol des Glaubens, ja, der Christen. Es ist ein Symbol, das wir benutzen. Und es ist eben auch ein Bild, dieses Kreuz ist ein Bild auf die ausgestreckten Arme Gottes. Ist es auch, ja? Auf die ausgestreckten Arme Gottes, der sich vor niemanden verschließt. Vor niemanden. Schaut mal, als Jesus gekreuzigt wurde, war das kein Zufall. Und es war auch kein Zeichen von Schwäche, was ihm manche unterstellen. Jesus sagte vorher, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es freiwillig, ich gebe es von mir aus dahin. Das heißt, in dem Kreuz und das, was da geschah, dahinter stand eine Absicht von Gott, eine Absicht von Jesus. Es stand eine Absicht dahinter und er ließ es bewusst zu, dieses ganze Geschehen. Und ich sage euch jetzt mal warum, einen etwas anderen Aspekt, um unser Herz zu gewinnen. Um unser Herz zu gewinnen, ließ er das Kreuz zu. Weil der Mensch oft so hartherzig ist. Und weil vieles, was Gott schenkt und gibt, sein Herz immer noch nicht erreicht. Aber dieses Kreuz und was dort geschehen ist, das ist für den hartherzigsten Menschen. Wenn er das wirklich sieht und anerkennt, wird sein Herz weich werden. Ich sage euch warum. Jesus ließ es zu, er war der Einzige, der ohne Sünde war. Der einzige Gerechte. Stimmt? Jawohl. Er war der, der die blinden Augen öffnete. Er war der, der die Ohren der Tauben öffnete, damit sie wieder hören und die Blinden wieder sehen. Er war derjenige, der die Aussätzigen rein machte, damit sie wieder leben konnten und in der Gesellschaft sich bewegen konnten. Er machte die Lahmen heil, sodass sie wieder gehen konnten. Er hat ihre Kranken geheilt und er hat sogar ihre Toten auferweckt. Und niemand sonst konnte das tun außer Gott. Und niemand außer der Kraft Gottes war so etwas möglich. Und alles das, was er tat, waren Zeichen seiner Liebe. Es waren alles Zeichen seiner Liebe. Du, wenn jemand hier aussätzig ist, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, und niemand durfte ihn anrühren, weil derjenige, der berührt hat, unrein wurde von diesem Aussatz. Aber Jesus geht und berührt den Aussätzigen und sagt, sei heil. Ohne Angst, selbst den Aussatz zu empfangen. Er war der Heiland. Er war das Heil. Und wen er berührt, der wird heil und nicht umgekehrt. Und so geht Jesus und macht die Aussätzigen rein. Und selbst die Toten, Tod ist Tod, weckt er auf. Und die Bibel sagt, er weckt die Toten wie Schlafende. Auf! Und die Toten stehen auf. Und das, was er tat, die Menschen konnten das nicht fassen. Aber wir haben das schon öfter gehört, sie brachten massenweise ihrer Kranken, weil hier eine Liebe erzeigte und ihnen half und sie und ihnen so diente. Jesus hat niemanden weggestoßen, er hat niemanden abgelehnt. Jeder wurde von ihm angenommen und geliebt. Selbst seinen Verräter nannte er Freund. Stimmt? Freund Mit einem Kuss verrätst du mich, sagt er. Man spürt so zwischen den Zeilen die Trauer Jesu und fast die Enttäuschung auch. Aber er war auf jeden Fall traurig, dass seine Liebe hier nicht so angenommen wurde. Und er sagt, Freund, mit einem Kuss verrätst du mich. Ja. Er hat ihnen Brot gegeben, er hat sie gespeist, er hat sich mit ihnen identifiziert, er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen gefeiert und seine Worte waren voller Schönheit und Kraft und Klarheit, so dass sie dann sagten, in Lukas 4, Vers 22 kannst du es nachlesen, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. So war ihr Zeugnis über das, was Jesus sagte und wie er redete. Und doch dauert es nicht sehr lange. Da begannen sie ihn zu verfolgen, ihm zu verwerfen und am Ende haben sie geschrien, hinweg mit ihm! Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche! Weg mit ihm! Kreuzige ihn! Er soll nicht unser König sein. So. Jeder normale Mensch hätte sich spätestens an dieser Stelle zurückgezogen und gesagt, die wollen meine Liebe nicht. Okay. Aber Christus nicht. Und jetzt an dieser Stelle gibt er ihnen das mächtigste Zeichen seiner Liebe überhaupt. Das Zeichen seiner Liebe und Zuneigung. Er ließ es zu, dass sie ihn ergreifen, dass sie ihn schlagen, dass sie ihn anspucken, dass sie ihn verhöhnen. Und er setzt sich nicht zur Wehr. Er lässt es einfach geschehen. Sie haben ihn gefoltert. Peitschenhiebe, die römische Peitsche mit 6 oder 8 Kordeln besetzt, mit Glassplittern, mit Splittern, Knochensplittern, mit Eisenstücken. Das überlebt kein Mensch. 40 Peitschenhiebe, weniger einen. Da ist man meistens tot. Jesus lässt es zu, er lässt sie gewähren. Sie drücken ihm Dornen auf das Haupt. Er war zum Schluss so zugerichtet, dass er kaum noch als ein Mensch erkennbar war. Und er hat nicht zurückgeschlagen. Hat nicht zurückgeschlagen. Dann ließ er es zu, dass sie ihn nahmen, ihn mit weit ausgebreiteten Armen an ein rohes Kreuz schlagen. Menschliche Gewalttat gegen den einzig Unschuldigen und Gerechten und Guten war das. Der Mensch kreuzigt seinen Gott. Und er hat sie nicht davon abgehalten. Hat nicht Gewalt mit Gewalt pariert. Und er schrie auch nicht. Er wehrt sich überhaupt nicht. Er war wie ein Schaf, sagt Jesaja. Der Prophet Jesaja lebte etwa 700, 750 Jahre vor Christus. Und er prophezeit auf den kommenden Messias, auf den kommenden Erlöser. Und er sagt es. Er war wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde. Und er tat seinen Mund nicht auf gegen seine Widersacher. Tat er alles nicht. Er hat alles mit sich anstellen lassen. Aber dann, als er am Kreuz hing, mit weit ausgebreiteten Armen zwischen Himmel und Erde hing, da tat er seinen Mund noch einmal auf und sagte etwas, was wieder niemand, kein Mensch erwartet hätte. Und wieder waren es Worte der Gnade, Gnade über Gnade, die aus seinem Mund hervorkamen. Er sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Seht ihr, und deshalb ist dieses Kreuz das mächtigste aller Zeichen, die Jesus gibt, um seine Liebe deutlich zu machen. Die Liebe Gottes hat nicht aufgehört, als der Mensch sich gegen seinen Gott wendet und ihn verwirft. Sondern die Liebe Gottes geht über diesen Punkt hinaus, um zu demonstrieren, meine Liebe hat kein Ende und sie hört nicht auf. Meine Liebe ist stärker als die schlimmste Gewalttat, ist stärker als alles, was der Mensch dem Menschen antut und was der Mensch gegen Gott wirkt. Meine Liebe hört nicht auf und ich habe sie bewiesen am Kreuz. Und es bedeutet nichts anderes mit seinen ausgebreiteten Armen, dass er auch hier wieder sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nichts anderes bedeutet das. Und deshalb ist dieses Kreuz ein mächtiges Zeichen, das Zeichen und der Beweis der Liebe Gottes, der mit ausgebreiteten Armen eben alle annimmt, die bei ihm Zuflucht suchen, der niemand zurückweist und der sogar die freispricht, die gegen ihn gesündigt haben. Und das sind wir alle. Wir alle. Wir alle haben unseren eigenen Willen und haben unser Leben sehr eigenwillig gelebt, haben nicht nach Gott gefragt. Aber das alles hat er getan aus Liebe zum Menschen, der ja einst zu ihm sagte, ich brauche dich nicht. Gott, ich brauche dich nicht. Ich will selbst so sein wie Gott. Ja. Und die Menschheitsgeschichte zeigt, was dabei herausgekommen ist. Aber er hat ihm das nicht vorgeworfen, sondern er hat den Preis dafür bezahlt und er hat alles getan, um das Herz des Menschen zu gewinnen. Und wen das nicht rührt, dann weiß ich nicht. Ja. Er ist unsere Zuflucht, ihr Lieben. Er ist unsere Zuflucht für alle, die sich bei ihm bergen wollen. Warum? Warum ist das denn so? Ich glaube, das ist so, weil er sich uns gleich gemacht hat. Weil er weiß, was es heißt, bedroht zu sein. Weil er weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, verfolgt zu werden, geschlagen und sogar getötet zu werden. Gott ist doch nicht im Himmel geblieben, ja, wo es schön gemütlich ist. Und hat von seinem Thron aus die Füße hochgelegt und zugeguckt, wie hier die Menschen verfolgt, belagert, bedrängt und umgebracht werden. Hat er nicht getan. Hat er nicht getan. Hat auch keinen Engel geschickt, der sich um die Sache kümmert, damit er sich selbst nicht die Hände schmutzig machen muss. Hat er auch nicht getan. Nein. Es ist so klar, in Christus, in ihm hat Gott, in dessen Bild wir alle geschaffen sind, etwas getan. Er wollte nicht einfach nur abwarten und teilnahmslos am Elend der Welt seinen Menschen sich selbst überlassen. Das wollte er nicht. Sondern er ist selbst Mensch geworden, um denen nahe zu kommen, die sich ihm nahen wollen und um denen Zuflucht zu sein, die verfolgt, bedrängt und geschunden werden. So ist unser Gott. Und ehrlich gesagt, einen anderen möchte ich nicht. Einen anderen möchte ich nicht, der mitleidslos nur auf das Elend der Menschen schaut und keinen Finger krümmt, um diesem Leid ein Ende zu machen. Einem solchen Gott möchte ich nicht. Ein solcher Gott ist schrecklich. Ja. Aber ein Gott, der den Himmel verlässt und sich so klein macht wie ein Mensch. Kleiner, die Bibel sagt, er ist wie ein Wurm geworden und ein Wurm kannst du zertreten. Wie ein Wurm ist er geworden. Warum? Ist Gott nicht fähig, das zu tun? Ist er zu würdig, um das zu tun? Nein, weil er Gott ist, deswegen kann er es tun. Weil er in seiner Größe auch der Demütigste ist. Er ist auch groß in seiner Demut und hat die Fähigkeit, sich so zu demütigen, wie sich kein Mensch demütigt, um auch noch den Letzten aus dem Dreck zu ziehen, der ganz unten ist. So ist unser Gott. Die Kleinheit und Niedrigkeit unseres Gottes offenbart die Größe unseres Gottes. Die Größe unseres Gottes offenbart seine Kleinheit. Er ist fähig, alles zu tun, was er tun will und was zu seinem Wesen passt. Alles. So, und deshalb, er weiß, was es heißt, verfolgt zu sein. Er weiß, was es heißt, im Bedrängnis zu sein. Er weiß, was es bedeutet, Angst zu haben. Und darum, weil er das alles für uns getan hat, deshalb ist er vertrauenswürdig. Absolut vertrauenswürdig. Er hat nicht nur geredet, sondern er ist gekommen und hat gerettet. Das hat er getan. Hat seine Liebe bewiesen. Hat nicht unsere Türen eingetreten, hoppla, jetzt komme ich, hier bin ich. Sondern er hat demütig angeklopft. Und sagt, wenn jemand da ist, der meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen. Wir werden Gemeinschaft miteinander haben. So ist unser Gott. So kommt er. Er kommt nicht in einer Art, dass alle glauben müssen und gar nicht anders können, sondern er offenbart seine Liebe und zeigt, wer er ist und wie er ist, um das Herz des Menschen zu gewinnen, mit dem er eine Beziehung und eine Gemeinschaft haben möchte, die wir einst verloren haben. Gott ist kein ferner Gott, sondern er ist ganz nahe gekommen und will uns nahe sein. Und das ist das dann, was an uns liegt, wie nahe wir ihm kommen wollen letztendlich. Deshalb gehört ihm mein ganzes Herz, seit 35 Jahren. Und deshalb ist er meine Zuflucht, mein Fels und meine Hoffnung und meine Perspektive. Und deshalb vertraue ich auch auf ihn. Und deshalb folge ich ihm auch, weil er alles schon überwunden hat. Schmerz, Leid und sogar Tod. Sogar Tod. Er hat schon Schmerz durchlitten, Leid durchlitten und Tod. Und deswegen lege ich mich bewusst und freudig in seine Hände, weil ich weiß, wo Schmerz ist in meinem Leben, Bedrängnis, da ist er mit da und umfängt mich. Er ist mit dabei, er lässt mich nicht allein. Und wenn ich eines Tages keinerlei Kraft mehr in mir habe und jede Kraft schwindet und ich selbst keinerlei Möglichkeiten mehr habe, irgendetwas zu tun, dann weiß ich, ich liege in der Hand dessen, dem nichts unmöglich ist, der schon längst den Tod durchschritten hat und der das Leben ist und durch den ich Leben habe. Das sage ich immer Leuten, die ich in der Sterbebegleitung mitnehme. Sage ich, wir werden alle an den Punkt kommen, wo wir keine Kraft haben, so wie du jetzt. Aber es gibt einen guten Hirten, dem können sich alle Schafe und alle Menschen anvertrauen. Er trägt durch, wenn unsere eigenen Beine nicht mehr tragen. Und er bringt uns ganz gewiss nach Hause. Ganz gewiss. Ja. Jawohl. Und das darfst du auch. Das darf jeder. Ich sag's nochmal, hier geht's nicht um die Guten, sondern die, die es nötig haben. Wer es nicht nötig hat, weiß nicht. Aber wer es nötig hat, ist willkommen bei unserem Gott. Der ist willkommen. Niemand muss fern bleiben. Und deswegen die Moral von der Geschichte: Mache ihn zu deiner Zuflucht. Mache ihn zu deinem Felsen. Und er ist der Fels der Ewigkeit, egal wie in der Geschichte die Winde wehen und die Katastrophen über die Menschheit hinweggehen. Er bleibt der Fels der Ewigkeit. Ja. Ja. Und er lässt sich finden, auch heute noch, von allen, die ihn anrufen. Er lässt sich finden von allen Menschen, von Syrern, von Afghanen, von Persern, von Afrikanern, von Europäern, von Schwarzen und Weißen, von Armen, und manchmal auch von Reichen, wenn sie auch wissen, sie brauchen Hilfe, von Männern, von Frauen und von Kindern. Er ist die Zuflucht aller, die zu ihm kommen wollen. Und da bin ich wirklich froh, dass ich bei ihm eine neue Heimat gefunden habe. In Gott habe ich eine neue Heimat. Auch ich habe mein Elternhaus verlassen. Meine Heimat ist futsch gewesen, ja? Aber er ist meine Heimat und da gehören wir hin, egal wo wir herkommen. Spielt keine Rolle, ob aus dem fernen Afrika oder aus dem fränkischen Steigerwald oder aus Brandenburg oder sonst woher. Das ist egal, das ist egal. Er ist aller Menschen Heimat und bei ihm sind wir zu Hause. Ja. Und niemand muss Angst haben, an der Tür abgewiesen zu sein. Abgewiesen zu werden. Er tut auf denen, die anklopfen und die kommen und bitten und sich in seine Hände legen. Ja. Ist gut, oder? Wirklich, ist wirklich gut. So ist unser Gott. Das ist ein Gott, auf den möchte ich wirklich vertrauen. Wirklich. Und ich wurde aus der Gosse geholt von ihm. Mein Leben war am Ende, ich hatte keinerlei Perspektive mehr. Aber ihm gelingt es, weil er der Anfänger und Vollender ist. Ja. Und deshalb ist so wichtig, solange wir leben, so bald wie möglich zu ihm zu kommen, unser Leben nicht zu vergeuden. Dabei spielt es weniger eine Rolle, wie unser Leben verläuft, ob wir alles haben, ob es uns gut geht oder nicht, ob wir reich sind oder arm. Ob wir auf der Flucht sind oder ob wir ein eigenes Haus haben, spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt im Ende ist, dass wir ihn kennen und dass wir zu ihm kommen, dass wir unsere Heimat in ihm finden. Ja. Weil wir alle Flüchtlinge sind. Ja, alle. Und er ruft uns alle zu sich nach Haus. Und da dürfen wir sein. Gut, lasst uns mal aufstehen.